herzlich willkommen beim Vogelguckerin-Podcast, deinem Podcast rund um Vögel, Vogelgucken und Menschen, die sich für Vögel begeistern. Ich bin Silke und ich nehme dich mit in die Wunderwelt der Vögel. Schön, dass du heute dabei bist. Heute ist Kerstin Mauersberger bei mir zu Gast. Kerstin ist Journalistin, Autorin und sie arbeitet fürs Fernsehen. Und daher kennen wir uns auch. Hallo Kerstin. Ich freue mich mega, dass das geklappt hat mit uns.
Hallo Silke. Ja, wie schön. Ich freue mich auch.
Wir kennen uns ja von der Produktion von Das Geheimnis der Vögel. Das ist eine dreiteilige Doku, die jetzt wieder in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Und das ist deine Doku. Du hast sie dir ausgedacht, die Geschichten zusammengestellt, die Protagonistinnen und Protagonisten ausgewählt und dann auch interviewt. Du hast die Dreharbeiten geleitet, du hast dahinterher aus dem ganzen Filmmaterial die Doku zusammengestellt und ich habe das dann zwischendrin und am Ende moderiert.
Ja, und das war schön, als wir vor 2 Jahren zusammengearbeitet haben.
Ja, das fand ich auch total schön. Ich denke da immer noch sehr gerne dran. Kannst du vielleicht noch mal in deinen Worten beschreiben, was die Doku ist?
Die Doku versammelt verschiedene Perspektiven auf Vögel, verschiedene Blickweisen. Also die versucht sich in 3 Teilen dem Phänomen der uns umgebenden fliegenden Parallelwelt zu nähern. Einmal über die Faszination, die das auf jeden haben kann, dass es da draußen diese ganzen Vögel gibt, die so sehr flüchtig sind und man wenig über die weiß. Dann sind wir der Perspektive der Wissenschaft gefolgt und haben versucht, was darüber zu erzählen, was es an Vögeln alles zu erforschen gibt. Und in einem 3. Teil haben wir uns den Gefährdungen gewidmet.
Fliegende Parallelwelt finde ich total schön. Das habe ich noch nie gehört. Voll gut. Du bist ja bei deiner Arbeit, die du sonst machst, thematisch total breit aufgestellt. Bei jedem deiner Projekte habe ich so den Eindruck, dass du ein neues Thema bearbeitest. Also machst gesellschaftliche Sachen, historische Themen. Wie bist du denn auf die Vögel gekommen?
Das war ein ganz kleines bisschen naheliegend. Also das ist richtig, das ist wirklich bunt, was ich da am Themen habe. Und vor den Vögeln habe ich was über Insekten gemacht. Und dann war das, ja, dann war das in der Nahrungskette eine Stufe höher. Nein, darum ging es nicht, so denkt das Fernsehen nicht.
Aber ich hatte auch neulich Vero Mischitz zu Gast, die ist Comiczeichnerin und Autorin und die hat auch zuerst ein Buch über Vögel gemacht und dann über Insekten und da ist es der Schritt zurück in der Nahrungskette, das fand ich auch sehr schön. Ja. Okay, bei dir war es also umgekehrt.
Ja, bei mir war es ein bisschen umgekehrt. Also nach den Insekten gab es die Anfrage vom Sender, was es denn für Ideen gäbe noch für Projekte. Und dann habe ich ein Konzept für Vögel geschrieben. Das war relativ schnell klar, dass wir nicht das Mittel haben, so einen richtigen Naturfilm über Vögel zu machen, mit Beobachten und ewig auf der Lauer liegen und richtig viele Vögel sehen, sodass ich dann dachte, naja, dann erzählen wir das mit den Vögeln einfach über die Menschen, die sich mit Vögeln beschäftigen.
Jetzt bin ich ein bisschen entzaubert, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass das was mit Budget zu tun hat, diese Entscheidung. Aber ich habe so viele Nachrichten gekriegt, dass Leute mir geschrieben haben, endlich mal eine andere Doku, dass dieser Ansatz super, super spannend für die war. Und für mich ja auch. Also ich fand das ganz großartig. Ich kannte so eine Art von Doku vorher auch nicht. Ja, ist halt nicht so eine klassische Tierdoku mit hochtrabender Musik und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ein bisschen realistischer, lebensnaher und ehrlicher auch.
Ja, das hat insofern mit Budgets zu tun, weil für so einen echten Naturfilm liegt man ja tagelang dann auf der Lauer, wenn man irgend so einen Vogel sehen will. Und das sind ja alles Drehtage. Und das war klar, dass so viel nicht da ist. Und am Ende ist es ja auch unberechenbar, ob man dann wirklich einen Vogel sieht oder nicht.
Aber wir haben ganz schön viele Vögel gesehen. Also finde ich.
Ja, das war auch schön für mich als Neuling in der Vogelguckerei.
Tatsächlich von den Geschichten, die erzählt werden, ist es ja auch total vielfältig. Also wir haben die Nachtigallen zum Beispiel besucht in Berlin. Die haben wir auch richtig nah vor die Kamera gekriegt, das fand ich voll cool. Aber es waren ja auch Uhus und die Kamingimpel habt ihr auch gesehen. Und ja, wir sind richtig rumgekommen. Wir waren in Seewiesen, im Max-Planck-Institut für Ornithologie, das inzwischen Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz heißt. Ja, und dann waren wir auch in den Wäldern von Thüringen unterwegs und mitten in Berlin. Aber wie hast du denn diese ganzen verschiedenen Geschichten recherchiert und ausgewählt?
Ja, das ist immer so ein bisschen Alchemie. Das fasziniert mich auch an dem Job. Das ist ein totales Privileg, in so ein Thema eintauchen zu dürfen. Und man taucht und sammelt und guckt und staunt und irgendwann ergeben sich dann Muster. Und hier hat sich dann halt irgendwann dieses Muster ergeben als, okay, wir staunen erst, dann gucken wir, was die Wissenschaft dazu zu sagen hat, zu dem, was wir bestaunen, und dann widmen wir uns den Gefährdungen, wie fragil das ist. Und die Logik war mir am Anfang auch nicht klar, aber das ergibt sich dann irgendwann, wenn man eintaucht. Und dann ist es halt so ein bisschen Intuition und persönliches Interesse dabei, wo man denkt, oh, das könnte ein interessanter Mensch sein, das Thema ist interessant.
Ich fand daran so faszinierend, dass sogar für mich, die sich ja in dieser Welt zumindest so ein bisschen auskennt, in dieser Vogelwelt, auch noch neue Themen dabei waren. Dass selbst ich gedacht habe, so, wow, das ist so ein anderer Zugang, ein ganz anderer Ansatz. Zum Beispiel das mit dem Staudenknöterich, da erinnere ich mich noch dran. Das hatte ich vorher noch gar nicht irgendwie mitgekriegt. Und das finde ich so spannend, dass du da so eine coole Geschichte ausgegraben hast dazu.
Ja, das stimmt, der Staudenknöterich. Ja, das war toll. Ja, das ist eben auch was, was mich immer leitet, wenn sich so Vorurteile drehen lassen, weil ich finde es immer total spannend, wenn man die Relativität der eigenen Sichtweisen vor Augen geführt bekommt. Und am Ende ist es immer komplex. Um das kurz zu erzählen mit dem Staudenknöterich, das war halt so, Neophyt, invasive Pflanze, ganz böse. Aber wenn man die Perspektive ändert, nicht ganz böse, weil da Vögel brüten können, die sonst keine Brutplätze mehr finden. Und dann gibt es eben ökologischer Schaden, ökologischer Nutzen. Ja, wer will es entscheiden am Ende?
Das passt ja auch zu all den anderen Diskussionen, die es immer wieder gibt um neue Arten. So das mit der Nilgans zum Beispiel, das ist ja auch immer ein heiß diskutiertes Thema. Das haben wir nur so ganz am Rande so ein bisschen angerissen. Aber damit werde ich auch ständig konfrontiert. Und das finde ich so toll, dass die Doku das zeigt, dass es immer verschiedene Perspektiven auf sowas geben kann, wenn man sie zulässt. Die sind ja schon da, man muss nur hingucken. Und das finde ich toll, dass wir das geschafft haben, dass du das geschafft hast mit dem Film.
Das ist schön, dass du das so siehst. Ja, das freut mich auch. Aber wie gesagt, das ist sowas, was mich auch tatsächlich so ein bisschen antreibt, weil fundamentalistische Ansichten sind ja immer schwierig, weil viele Dinge so relativ sind. Und da, ich weiß auch nicht, ob man da zu einem Ende kommt, aber so kleine Momente, wie wir sie erzählt haben, vielleicht helfen die.
Ja, einfach mal beide Seiten zu zeigen. Das finde ich gut. Gibt es denn eine von diesen Geschichten, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? So eine Art Lieblingsgeschichte?
Nö, das kann ich jetzt nicht entscheiden. Was mich total fasziniert hat dann, als ich angefangen habe, über Vögel nachzudenken, war die Frage, ja, warum singen die eigentlich? Also, es gibt da die schnelle Antwort, ja, hallo, Evolution, Partnersuche, hier bin ich und so weiter. Und dann hinzugucken bei der Nachtigall, die am berühmtesten ist für ihren Gesang, und zu fragen, machen die das vielleicht nicht nur aus so pragmatischen Gründen, sondern haben die echt auch Spaß daran, vielleicht, oder irgendwas anderes? Machen sie es, weil sie es können, aus, ist jetzt wieder klar, anthropozentrische Sicht, aber Lebenslust oder sowas. Also wenn man da halt sowas rein interpretiert aus unseren Sphären, und dann, weißt du, dann sind wir da bei dieser Nachtigall, die singt. Und dann sagt unsere Protagonistin, ja, hey, die muss gar nicht singen, der hat ein Weibchen und die brüten schon. Und da war der Beweis vor laufender Kamera. Das war echt sensationell, weil das ist ja so eine ganz lange Debatte. Ich habe mich dann da auch eingelesen. Ne? Es gibt diesen Vogel irgendwo da im südamerikanischen Urwald und der hat so eine Tonfolge gesungen, die man von Bach kennt. Das ist aufgezeichnet, das ist da. Und dann ist doch klar, wir haben irgendwie einen gemeinsamen Ursprung. Dass Musikalität in uns ist, das ist so eine Musikalität, die steckt eben in dem Leben. Die steckt in uns und die steckt in den Vögeln. Und wir können das beide machen. Jetzt den Vögeln das abzusprechen, dass die auch vielleicht im tiefsten Innern ähnliche Gründe haben, mit Musik verbunden zu sein wie wir. Warum? Ja, und das fand ich total schön, dass die Nachtigall da ohne evolutionären Grund gesungen hat.
Das ist in der Wissenschaft ja auch noch weit verbreitet, ne? Das ist ja einfach was, was man überhaupt nicht beweisen kann. Spaß und Freude kannst du halt nicht messen irgendwie so richtig, ne? Das ist ja schon, bei uns Menschen sind Gefühle ja ganz schwierig zu messen. Und bei Vögeln tun sich die da noch schwerer mit, ist ja klar irgendwie. Selbst mit Revierabgrenzung und so kommen wir nicht weiter. Ja, da ist noch viel zu erforschen, das finde ich auch spannend. Ich verstehe, dass du dich nicht auf eine Lieblingsgeschichte festlegen willst. Könnte ich tatsächlich auch überhaupt nicht. Ich fand so viele von den Geschichten so berührend und so schön. Gibt es denn eine, die dich besonders berührt hat?
Also eine der ersten Drehtage war mit Frank Steinheimer, dem Leiter des Zentralmagazins Naturwissenschaftlicher Sammlungen. Und da war ich schon ganz glücklich, einen Wissenschaftler gefunden zu haben, der den Gegenstand seiner wissenschaftlichen Betrachtungen so tief empfinden kann. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also er ist umgeben dort von tausenden toten Objekten, ausgestopften Vögeln und anderem Getier eingelegt in Reagenzgläsern und so. Und der erzählte uns dann jedenfalls die Geschichte, wie er mal mit einem Raben gesprochen hat. Und ich habe ihm dann gefragt, was er ihm gesagt hat. Und er hat gesagt, ja, also klar, er weiß nicht, ob er verstanden wird. Also muss man dazu sagen, der Frank Steinheimer, der kann, glaube ich, 40 Vogelrufe nachahmen.
Das war sehr beeindruckend, ja.
Sich auf der Ebene mit Vögeln unterhalten oder reagieren oder so. So. Und dann die Unterhaltung mit den Raben. Und ich habe gefragt, was haben sie denen denn gesagt? Und dann hat er gesagt, ich hatte schon die Intention zu sagen, dass nicht alle Menschen hier unten schlecht sind und dass es auch Menschen gibt, die wollen, dass es Vögeln gut geht. Und das war so schlicht und so ehrlich. Das fand ich total berührend.
Das ist nicht auch schön. Das ist gar nicht in der Doku drin, schade.
Nee, das ist nicht drin, genau. Deswegen erzähle ich es jetzt.
Sehr gut, vielleicht sollten wir noch so Ergänzungsgeschichten erzählen.
Okay, dann ist noch da die Geschichte von dem Mann mit dem Uhus, also ja. Dessen Lebenswerk das war, das Aussterben der Uhus in Thüringen zu verhindern. Und der hat sich ganz oft für diese Uhus in Lebensgefahr gebracht. Und die verrückteste Geschichte war, der hatte irgendwie wieder einen kranken Uhu zu Hause, hat den gepflegt und also er ist schon jemand, der weiß, dass der Uhu ist und bleibt ein Raubtier. Das ist kein Kuscheltier, aber es ist ihm passiert. Der Uhu hat die Krallen in seine Hand geschlagen, von oben. Und die Krallen kamen unten wieder raus. Und dann ist er mit dem Uhu in seine Werkstatt gegangen, mit dem Uhu auf der Hand und hat längere Zeit gebraucht, um zwischen seine Hand und den Uhu irgend so ein Stück Eisenrohr zu schieben.
Damit der Uhu loslässt.
Der ist auch öfter abgestürzt. Bei der Zählung von Uhu-Nestern ist dann mit Motorradhelmen da geguckt, wie viel Nachkommen es gibt.
Das, also gerade diese Uhu-Geschichte, die hat mich auch sehr berührt. Er hat sein ganzes Leben sich dafür eingesetzt, dass es dem Uhu besser geht. Und dann sah es ja eine ganze Weile danach aus, als hätte er das tatsächlich geschafft. Und die Bestände haben sich ein bisschen erholt. Und jetzt sind sie wieder im freien Fall und er kann überhaupt gar nichts dagegen tun, weil er nicht, also im Moment fehlt es ihnen einfach an Nahrung und er kann ja nicht für alle Uhus überall Mäuse aussetzen, damit die genug zu essen haben und zu überleben. Das fand ich auch sehr, sehr tragisch. Ja.
Ja, es ist die Fragilität vom ökologischen Netz. Die an solchen Sachen immer wieder ganz deutlich wird, ja.
Und das haben wir nicht ausgeklammert in der Doku. Oder du hast das nicht ausgeklammert und das finde ich gut. Es ist halt nicht so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Doku. Obwohl da richtig schöne Geschichten mit bei sind, die nicht alle so tragisch sind. Du hast ja während der Dreharbeiten dich mehrere Monate mit diesem Thema beschäftigt und bist ja richtig eingetaucht, auch gedanklich in die Welt dieser sehr speziellen Menschen, die sich für Vögel engagieren und ihr ganzes Leben auch für sie gewidmet haben. Hat denn diese intensive Vogelzeit deine Sicht auf Vögel oder auf Ornis oder Menschen, die sich für Vögel begeistern, verändert?
Klar, wenn man genauer hinschaut, ist man einer Sache anders verbunden. Das ist ja, ist ja sowas Schlichtes. Manchmal sieht man nur, was man weiß. Das ist ja auch vielleicht am Ende der Sinn von solchen Dokus. Und ja, mich lehrt es einfach, wenn man nichts sieht, muss man nur genauer hingucken und dann geht eine Welt auf. Und Das ist mit allem so. Und ob das jetzt meine Sicht auf Vögel verändert hat, ja, in dem Sinne, dass ich weiß, dass da draußen viel mehr ist, als ich bis dahin auf den ersten Blick gesehen habe, dass viel mehr dahinter steht, dass über dieses Thema mit der Musik mir klar geworden ist, dass der Urgrund des Lebens, dass der in uns gleich ist wie in diesen Vögeln, dass es dasselbe ist. Vielleicht war das so eine Erkenntnis, die hätte ich auch haben können, wenn ich mich mit irgendwas anderem beschäftigt habe. Aber für mich stand da wirklich dann die Erkenntnis, wir sind eine Spezies, verdammt nochmal, auf diesem Planeten. Wir sind aus dem Wald gekommen. Wir haben danach ziemlich viel Unfug angestellt. Und jetzt stehen wir da und gucken uns den Unfug an. Aber wenn wir da rausfinden wollen, müssen wir uns darauf besinnen. Wir sind eine Spezies in dem Spiel des Lebens hier auf diesem Planeten.
Der Zauber der Vögel. Also nicht nur das Geheimnis, sondern auch der Zauber. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Leuten so, dass sie durch Vögel was über die Welt lernen. Das finde ich total schön, dass du das als außenstehende Nicht-Börderin sozusagen auch so empfunden hast und es auch so schön zusammengefasst hast. Ich freue mich sehr, Kerstin, dass du dir die Zeit genommen hast für diese kleine Zeitreise und dass wir nochmal zusammen auf unsere gemeinsame Drehzeit gucken konnten. Vielen Dank.
Ja, lieben Dank, dass du mich so charmant in die Tage der Doku zurückgeführt hast, weil ich erst dachte, ich weiß das alles gar nicht mehr und habe mich jetzt total gefreut, als mir wieder alles eingefallen ist. Lieben Dank.
Das war schön, mit Kerstin mal wieder über die Doku zu sprechen. Und ich hoffe, wir haben dir Lust gemacht, die drei Folgen von Das Geheimnis der Vögel anzuschauen und vielleicht sogar noch einmal anzuschauen. Sie sind jeweils so 20 bis 30 Minuten lang und jetzt wieder in der ARD-Mediathek verfügbar. Erzähl mir hinterher gerne, wie es dir gefallen hat. Die Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Dort habe ich dir auch nochmal die 11 besten von mir erprobten Methoden, um Vogelstimmen zu lernen, verlinkt. Denn noch ist das große Frühlingskonzert nicht vorbei. Und wer weiß, vielleicht hast du den Vögeln ja auch was mitzuteilen. Wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Und bis dahin, lass mehr Vögel in dein Leben.